Hallo und willkommen zu einer neuen Analyse, die ganz auf dich zugeschnitten ist. Du hast uns hier einen Stapel Unterlagen geschickt über eine deutsche Firma. Sie heißt Bibbe und kommt aus Steig. Und die zentrale Frage, die sich da stellt, ist wirklich faszinierend. Wie kann sich eine kleine, spezialisierte Marke für individuelle Sportbekleidung, wie kann die sich in einem Markt behaupten, der ja von diesen Riesen dominiert wird? Also Adidas, Nike, Puma. Unsere Mission heute ist es, genau das für dich zu entschlüsseln. Wir wollen mal dahinter schauen. Was steckt in diesem Geschäftsmodell? Ist das nur eine Nische für Vereine, die, sagen wir mal, besonders schicke Trikots wollen? Oder verbirgt sich da vielleicht eine tiefere, eine cleverere Strategie? Wir schauen uns ganz genau an, wie sie dieses zentrale Versprechen, die DNA eines Vereins sichtbar zu machen, wie sie das wirklich in die Tat umsetzen. Okay, lass uns direkt mal einsteigen. Mir ist sofort der Name aufgefallen, Piebe. Und dazu dieser Slogan, play like a Piebe, play with a smile. Das klingt ja eher nach argentinischem Straßenfußball als nach Schwäbischer Alb. Das ist doch sicher kein Zufall, oder?
Absolut nicht. Das ist der strategische Ankerpunkt von der ganzen Marke. El Piebe ist im Spanischen halt der Junge, der Straßenkicker. Denk mal an Maradona, an diese leichtfüßige, unbekümmerte Freude am Spiel. Und diese Assoziation ist eine ganz bewusste Entscheidung, um sich vom Vokabular der Konkurrenz abzugrenzen. Die Großen reden von Performance, Technologie, Feuchtigkeitsmanagement. Piebe verkauft von der ersten Sekunde an eine Haltung, eine Emotion. Fußball als Gemeinschaft, als Leidenschaft und nicht nur als ergebnisorientierter Wettkampf. Damit haben sie einen emotionalen Rahmen gesetzt, bevor du überhaupt ein einziges Produkt gesehen hast.
Verstehe. Sie verkaufen also das Gefühl, bevor sie den Stoff verkaufen. Das führt mich dann auch direkt zu Ihrem Kernversprechen, dieser Vereins-DNA. Das ist ja ein super Schlagwort, aber wie übersetzt man denn sowas Abstraktes in ein ganz konkretes Trikot? In den Unterlagen wird da ja ein sehr detaillierter Prozess beschrieben. Das fängt an mit einem Online-Design-Briefing.
Genau. Und dieses Briefing, das ist psychologisch betrachtet vielleicht das cleverste Werkzeug, das Sie überhaupt haben. Man könnte meinen, das ist nur eine simple Datenerfassung, aber es ist so viel mehr.
Was meinst du damit?
Also, da werden ja erstmal ganz normale Dinge abgefragt. Kragenform, Rundhals, Polo, V-Ausschnitt.
Dann kann man lokale Wahrzeichen oder das Straßennetz der Heimatstadt angeben, alte Vereinssymbole. Was ich aber wirklich bemerkenswert fand, war diese Skala, auf der man den Stil zwischen clean und wild einordnen muss.
Und genau da passiert die Magie. Dieses Briefing ist ein Werkzeug des Erwartungsmanagements. Stell dir mal so eine typische Vorstandssitzung in einem Amateurverein vor. Da sitzen 10 Leute und haben 12 Meinungen zum neuen Trikot. Der eine will Streifen, der andere was Modernes, der dritte will, dass es aussieht wie 1982. Das ist pures Chaos. Dieses Formular zwingt die Gruppe, sich zu einigen, ihre oft vagen Wünsche zu konkretisieren. Und die Skala von clean bis wild ist genial. Ich stelle mir gerade den Vorstand vom FC Unteroberbach vor, wie die darüber debattieren, ob sie sich jetzt als eher wild einstufen. Allein dieser Prozess schafft ja intern schon ein Commitment.
Das ist ein super Punkt. Es ist also im Grunde ein Friedensstifter, bevor überhaupt ein Strich gezeichnet wurde.
Genau.
Es kanalisiert die Kreativität und verhindert diese endlosen Diskussionen.
Und die Abfrage nach lokalen Symbolen, die zwingt den Verein, über die eigene Identität nachzudenken. Was macht uns aus, außer dass wir hier Fußball spielen? Ist es die alte Burg, der Fluss, die Skyline? So wird ein abstraktes Gefühl von »Wir sind der Verein aus X« in produzierbare Designparameter übersetzt. Das ist der erste, ganz entscheidende Schritt von Co-Creation.
Okay, der Verein hat sich also durchgerungen, das Briefing ist abgeschickt, das Design wird entwickelt, freigegeben. Dann beschreiben die Quellen einen interessanten, zweistufigen Produktionsablauf. Die Textilien selbst werden bei Partnern in Europa hergestellt. Aber die Veredelung, also Wappen, Namen, Sponsorenlogos, die findet dann direkt bei Piebe in Steig statt. Warum dieser Umweg? Wäre es nicht effizienter, alles an einem Ort machen zu lassen?
Effizienter vielleicht, ja. Aber nicht unbedingt besser für die Kundenbeziehung. Das ist ein entscheidender Punkt im Service-Design. Durch die Trennung von Produktion und Veredelung holt PAUB den kritischsten Schritt ins eigene Haus. Die Veredelung ist der Teil, der für den Kunden am sichtbarsten ist, am emotionalsten. Ein schief aufgebügeltes Wappen oder ein falsch geschriebener Name kann das schönste Trikot ruinieren. Klar. Und das Vertrauen zerstören. Indem Sie diesen letzten Schritt selbst kontrollieren, stellen Sie eine finale, spezialisierte Qualitätskontrolle sicher.
Sie kontrollieren also genau den Moment, der für den Verein zählt.
Genau. Und es geht ja noch weiter. Laut den Unterlagen wird sogar die Schriftart für die Rückennummern gemeinsam mit dem Verein passend zum Gesamtdesign ausgewählt. Das ist ein kleines Detail, aber psychologisch ein unglaublich starkes Signal.
Wir nehmen euren ästhetischen Anspruch ernst bis zur letzten Ziffer.
Das schafft enormes Vertrauen und hebt sie von der Stangenware ab, bei der du halt eine von drei Standardschriftarten wählen kannst. Und diese Sorgfalt ist ja nur ein Teil des Versprechens. Das andere große Versprechen, das sie machen, betrifft die Herkunft und Nachhaltigkeit.
Genau, darauf wollte ich hinaus. Da fallen ja Begriffe wie Produktion in Europa, kurze Lieferketten, faire Herstellung und der OEKOTEEX-Standard 100. Das klingt ja erstmal super, aber sind das nicht auch ein bisschen Marketing-Schlagworte? Was bedeuten die im Klartext?
Eine sehr berechtigte Frage. Lass uns diese Claims mal dekonstruieren. Produktion in Europa ist ein extrem starkes Vertrauenssignal. Die meisten Kunden assoziieren damit unbewusst höhere soziale und ökologische Standards, bessere Arbeitsbedingungen, mehr Verlässlichkeit als mit Produktion in Fernost. Das ist ein mächtiges Verkaufsargument.
Und was ist mit diesem OECO-Textstandard? Das klingt sehr offiziell.
Das ist es auch. Aber man muss verstehen, was es zertifiziert. Der OECO-Textstandard 100 ist primär ein Prüfzeichen für Produktsicherheit. Es garantiert, dass das fertige Textil auf über 100 gesundheitsschädliche Chemikalien getestet wurde. Es ist also ein Siegel gegen Schadstoffe. Was es aber nicht garantiert, sind faire Löhne in der Näherei in Portugal oder eine positive Ökobilanz bei der Herstellung des Garns in der Türkei.
Aha. Also ist es im Grunde eine Abkürzung für vielbeschäftigte Ehrenamtliche, die gar nicht die Zeit haben, jeden Lieferanten zu durchleuchten?
Du bringst es auf den Punkt. Die Stärke dieser Begriffe liegt darin, dass sie als Proxy-Signale wirken. Sie vereinfachen extrem komplexe Informationen. Ein ehrenamtlicher Vorstand hat keine Zeit für so eine Analyse. Die sehen Europa und OECO-Tex und fassen das mental als hochwertiger, sicherer, besser zusammen. Das ist eine effektive und auch legitime Kommunikationsstrategie.
Und wie untermauern wir diese Versprechen? Mir ist aufgefallen, dass Sie auf Ihrer Website komplett auf die üblichen 5-Sterne-Bewertungen verzichten.
Ja.
Stattdessen setzen Sie voll auf Projektfotos und Ihren Instagram-Kanal. Das wirkt wie eine Strategie des Zeigens statt des Behauptens.
Das ist ein klassischer und sehr cleverer Einsatz von Social Proof. Ein Portfolio aus echten Projekten, getragen von echten Mannschaften, signalisiert Kompetenz. Und es bietet potenziellen Kunden ein viel höheres Identifikationspotenzial. Ein Verein sieht ein anderes Team, das ähnlich aussieht wie sie selbst und denkt, das könnten auch wir sein.
Klar.
Wenn es für die geklappt hat, klappt das auch für uns. Das ist oft viel überzeugender. Aber, und das ist der entscheidende Punkt, diese Strategie muss absolut wasserdicht sein. Jeder Riss in der Fassade wiegt dann doppelt schwer.
Moment mal, wenn Sie so viel Wert auf diesen hochglanzpolierten visuellen Auftritt legen, wo ist dann der Haken? Irgendetwas muss es doch geben.
Fast. Laut deinen Notizen ist es der FAQ-Bereich auf der Webseite, der nicht lädt.
Ah.
Und das ist psychologisch vielleicht sogar schlimmer. Ein kleiner technischer Fehler, könnte man meinen. Aber in der Wahrnehmung des Kunden kann er riesig wirken. Er sendet das Signal unfertig oder nicht ganz zu Ende gedacht. Das ist ein Reibungspunkt, ein Friction Point in der Customer Journey.
Du meinst, das kratzt am Lack des teuer aufgebauten Vertrauens?
Ganz genau. Du hast diesen perfekten Instagram-Feed, der Professionalität und Liebe zum Detail ausstrahlt. Und dann klickst du auf der Webseite auf einen grundlegenden Link und landest im Nichts. Das untergräbt die Glaubwürdigkeit. Es kann genau den Kunden zögern lassen, der gerade dabei war, das Kontaktformular auszufüllen. In einem Geschäft, das so stark auf Vertrauen und Sorgfalt basiert, sind solche Details eben keine Kleinigkeiten.
Okay, das klingt alles nachvollziehbar, aber lass uns mal ganz praktisch werden. Was bedeutet das alles nun für einen Verein, der überlegt, dort zu bestellen? Individuell, Co-Creation, das klingt ja erstmal teuer und kompliziert. Am Ende des Tages muss doch jemand im Verein fragen, was kostet der Spaß und wo ist der Haken?
Absolut, das ist die entscheidende Frage für den Kassenwart. Die Quellen beschreiben ein hybrides Geschäftsmodell. Auf der einen Seite steht das Projektgeschäft, also die vollständig individualisierte Teamware. Hier fallen natürlich Fixkosten an.
Für den Designaufwand, die Beratung.
Richtig, die persönliche Beratung, die Einrichtung der Produktion. Und diese Kosten müssen sich über die Stückzahl amortisieren.
Und genau hier liegt doch oft das Problem für kleinere Vereine. Was ist mit Nachbestellungen? Das ist doch der Klassiker. Der Starstürmer aus der A-Jugend kommt im Winter hoch und braucht ein Trikot. Wenn das dann 3 Monate dauert oder ein Vermögen kostet, ist die ganze Freude dahin.
Das ist der Lackmustest für jedes Custom-Modell. Die entscheidende Frage für einen Verein ist nicht nur der Preis für den ersten Satz, sondern die Konditionen für die Nachbestellbarkeit. Kann man 3 Trikots nachbestellen? Zu welchem Preis? Wie schnell geht das? Ein Anbieter, der hier keine flexible Lösung bietet, verliert langfristig das Vertrauen. Auf der anderen Seite des Modells steht dann der klassische Online-Shop.
Genau, für Zubehör wie die Grip-Socks, die in den Notizen mit 19 Euro aufgeführt sind.
Richtig. Dieses Standardgeschäft hat eine völlig andere Funktion. Es schafft niedrigschwellige Kontaktpunkte mit der Marke. Jemand kauft vielleicht nur Socken, macht eine gute Erfahrung und hat Fippe dann im Hinterkopf, wenn es im Verein um die nächste große Trikotbestellung geht. Es generiert wiederkehrende Einnahmen und testet das Vertrauen neuer Kunden mit einem einfachen, risikoarmen Kauf. Man muss aber auch die sozialen Folgen im Team im Auge behalten. Wenn die Spieler die Kosten selbst tragen müssen, kann das Druck erzeugen, falls einige sich das nicht so leicht leisten können. Ein weiterer Punkt, der mir aufgefallen ist: Der Verein muss die Sponsorlogos selbst hochladen. Das klingt nach einer weiteren Verantwortung, die auf den Schultern der Ehrenamtlichen lastet. Und das ist eine nicht zu unterschätzende rechtliche Dimension. Die Verantwortung für die Nutzungsrechte an diesen Logos liegt klar beim Verein. Der Verein muss sicherstellen, dass er die Erlaubnis des Sponsors hat, das Logo so zu verwenden. Ein professioneller Anbieter wie Pabel muss diesen Prozess sauber gestalten, um die Ehrenamtlichen zu schützen.
Gleiches gilt wahrscheinlich für das Rückgaberecht, oder?
Unbedingt. Das ist ein klassisches Missverständnis im Onlinehandel. Die in den Quellen genannten 14 Tage Rückgaberecht, die gelten für die Standardsocken aus dem Shop. Für ein Trikot, das mit dem eigenen Namen, der Nummer 7 und dem Wappen des Heimatvereins veredelt wurde, gilt das Widerrufsrecht in der Regel nicht. Das ist individualisierte Ware. Diese Trennung muss für den Kunden auf der Webseite und im Bestellprozess absolut klar und unvermissbar sein, um spätere Enttäuschungen zu vermeiden.
Okay, wenn dieses Modell aus Co-Kreation, emotionaler Aufladung und Europaproduktion so gut funktioniert, was hindert die großen Player daran, das einfach zu kopieren? Oder anders gefragt, wohin entwickelt sich so ein Nischenmarkt in Zukunft?
Wenn wir das mit dem großen Ganzen verbinden, dann stehen solche Anbieter vor sehr spannenden Herausforderungen und Chancen. Die Quellen deuten ja schon Trends an wie Hyperpersonalisierung und den Einsatz von KI im Designprozess. Der Wunsch nach noch mehr Individualität wird definitiv weiter zunehmen.
Heißt das, bald entwirft eine KI das nächste Vereinstrikot, indem sie die Vereinsgeschichte analysiert und 3 Vorschläge ausspuckt?
Nicht ganz, aber die Richtung stimmt. Stell dir vor, eine KI analysiert die topografischen Karten der Heimatstadt eines Vereins und generiert daraus 5 einzigartige, subtile Muster für den Trikotstoff. Oder sie erstellt auf Knopfdruck fotorealistische 3D-Modelle des Trikots an einem Avatar, was teure Mustersendungen überflüssig macht. Die KI wird zum superstarken Werkzeug, das Prozesse beschleunigt und Möglichkeiten schafft, die vorher undenkbar waren.
Aber verliert man da nicht den menschlichen Faktor? Diesen kuratierten Prozess, der doch gerade ihr zentrales Verkaufsargument ist?
Das ist genau der Punkt. Der Kernwert von Pibe, so wie er in den Quellen beschrieben wird, ist die menschliche Kuratierung. Das Verstehen der Vereinsgeschichte, das Gespräch, die Übersetzung von Emotionen. Die KI ist ein Werkzeug für den Designer, kein Ersatz. Die wahre Herausforderung für die Zukunft liegt woanders.
Die Versprechen zu Nachhaltigkeit und Qualität noch besser und transparenter zu belegen. Die Erwartungen der Kunden an Nachvollziehbarkeit steigen.
Ein Made-in-Europe-Label wird in 5 Jahren vielleicht nicht mehr ausreichen.
Mhm.
Die Kunden wollen wissen, woher die Baumwolle kommt und wie die Näherin bezahlt wird. Die Ära der Proxy-Signale könnte sich dem Ende zuneigen.
Und die 2. große Herausforderung?
Die Abhängigkeit von einer einzigen Plattform. Eine starke Präsenz auf Instagram ist aktuell ein enormer Vorteil, aber strategisch auch eine gefährliche Abhängigkeit von den Algorithmen von Meta. Wenn Instagram morgen seine Reichweitenlogik ändert oder ein neues Netzwerk populär wird, kann das ganze Geschäftsmodell ins Wanken geraten. Erfolgreiche Marken müssen ihre Sichtbarkeit auf mehrere Kanäle verteilen. Durch lokale Partnerschaften, Newsletter oder direkte Community-Arbeit, die unabhängig von einer Plattform funktioniert. Zusammenfassend lässt sich also sagen, Bibe balanciert auf einem ziemlich schmalen Grat.
Zwischen diesem emotionalen Storytelling vom südamerikanischen Straßenkicker und den harten Fakten der Produktion in Europa. Zwischen der kreativen Freiheit, die sie den Vereinen geben, und der Notwendigkeit, das alles in einem standardisierten Prozess abzuwickeln, der am Ende auch wirtschaftlich ist. Und das wirft eine wirklich spannende Frage auf, über die du nachdenken kannst, die weit über diesen Einzelfall hinausgeht. In einer Welt, in der wir online fast alles personalisieren können, vom Müsli über den Turnschuh bis zum Auto, was ist der wirkliche Unterschied zwischen echter Co-Creation, bei der eine gemeinsame Identität entsteht, und einem bloßen, wenn auch sehr komplexen Online-Konfigurator? Ab welchem Punkt ist ein Produkt nicht mehr nur eine Ware, die man sich zusammenklickt, sondern wird zu einem echten, bedeutsamen Teil der Geschichte einer Gemeinschaft?